ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in und schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, erhebt euch wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, 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 singet ihm zur Ehre aller Engel hohen Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen, unsere Opfer bringen. Majestätisch Wesen, möchte ich dich, dich preisen und ihm Geist durch die weisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für Trachten zu gefallen, liebster Gott in allem.
Ich möchte euch alle recht herzlich grüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wenn ich gestern daran gedacht hätte, dass wir heute Morgen hier draußen sitzen, dann hätte ich gedacht, naja, da muss Gott ein ganz, ganz großes Wunder geschehen lassen. Und das hat er auch heute Morgen getan. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute Morgen hier draußen sind und dürfen Gottesdienst mit euch gemeinsam hier feiern. Und nicht nur feiern, sondern dass wir ihm loben und preisen möchten und dass wir auch immer wieder neu erleben dürfen, wie es auch der Wochenspruch für die kommende Woche in Psalm 66 uns mitgeben möchte. Und da heißt es: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geiste. Amen. Ich freue mich aber andererseits auch, dass ich den einen oder anderen Bekannten auch wieder sehe. Einmal die Esther, die wieder unter uns ist. Schön, dass es dir wieder besser geht. Und ja, Joachim und ja, auch Frank und ja, Antje sehe und ja, viele andere noch. Es ist schön, dass ihr wieder da seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen und miteinander und auch in diesem wunderschönen Wetter heute hier draußen. Möchten aber auch an alle die denken, die heute nicht da sein können, die durch Arbeit verhindert sind, im Schichtdienst oder ja, in den Pflegehäusern oder in den Altenheimen arbeiten oder auf Kur sind oder auf Reha. Auch ihnen wünschen wir heute einen gesegneten Sonntag, Gottes Nähe und Güte und wunderbare Führung. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein wunderbares Wort, was wir heute haben? Und ich habe mal geschaut in einer anderen Übersetzung, wie es da heißt. Und da heißt es: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, seine Gnade mir nicht entzog. Umso länger ich mir den Psalm betrachte und mir die Verse laut vorlesen tue, kommen mir immer viele Gedanken über diesen Psalm 66. Und er wird mir immer wieder verständlicher, was der Psalmist uns mitteilen möchte. Damals, als er es in den Versammlungen den Zuhörern gesagt hat, aber auch uns, die wir ihn heute Morgen hören, vielleicht zum ersten Mal. Ich würde ja am liebsten die 20 Verse gerne noch einmal lesen. Ich belasse es aber nicht bei den 20, sondern ich würde ganz gerne die letzten 4 Verse noch einmal lesen im Zusammenhang oder im Kontext. Ihr könnt ja zu Hause den Psalm noch mal in Ruhe durchlesen. Dazu möchte ich dann auf einen Gedanken herausnehmen, und das wird dann der Vers Güte sein. Ich lese noch einmal die letzten 4 Verse. Und da heißt es von Vers 16 an: Kommt und hört, ihr Gottesfürchtigen, ich will erzählen, was er für mich tat. Zu ihm hatte ich um Hilfe geschrien, und schon konnte ich ihm dafür preisen. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann würde der Herr nicht hören. Gott aber hat mich erhört, und er hat auf mein Beten geachtet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwarf, seine Gnade mir nicht entzog. Ein Wort, was ich nehmen möchte, das ist Güte. Und wenn wir Güte mal im googeln, was es da alles heißt, was es darunter zu finden gibt, gibt es eigentlich an die 443 Wörter oder Synonyme, die man dafür nehmen könnte. Ich möchte aber nur einige davon mal nennen. Einmal Barmherzigkeit, Gnade, Entgegenkommen, Milde, Gutmütigkeit und Gott. Die Menschen damals haben dies auch erfahren, aber auch der Psalmist hat dies in besonderer Weise erlebt. Er möchte das, was er mit Gott erlebt hat, weiter sagen. Er möchte es den anderen weiter mitschreien oder sagen: Mensch, macht es doch genauso wie ich. Gott hat Großes an mir getan. Und er ruft, hat zu Gott gerufen. Wir rufen auch zu Gott oder reden mit Jesus im Gebet. Und er war mit dem Vater, mit Gott war er eins. Er hat immer wieder neu Gott loben wollen. Er wollte Gott preisen. Wir machen ja auch immer wieder mal von Zeit zu Zeit einen Lobpreis-Gottesdienst und möchten damit auch Gott loben, preisen für all das, was er Gutes an uns getan hat. Ja, er hatte nichts Schlimmes vor, der Mann, der Psalmist. Er war reines Herzens, denn wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er was Schlimmes im Argen gehabt hätte, hätte Gott ihm nicht erhört. Gott wäre stumm geblieben. Er hätte seine Ohren verschlossen, wie es in manchen Stellen auch heißt. Aber der Psalmist war rein von seinen Gedanken, und dadurch konnte Gott an ihm Großes wirken und vollbringen. Der Psalmist möchte in diesem Vers das Volk immer wieder neu ermutigen, doch auch zu ihm zu kommen mit reinem Herzen, ihm Gott zu danken für all das, was sie erleben dürfen, wenn sie frei von Sünden sind, die Sünde ablegen, die sie begangen haben. Erst dann habe ich ein offenes Ohr auch für meine Gebetsanliegen, für unsere. Und ich denke, jeder hat Gott schon so oft erlebt im Gebet, für das, was wir ihm gebeten haben. Natürlich immer mit der Voraussetzung, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, wie es im Vater unser heißt. Und ich denke, dieses möchte auch der Psalmbeter uns heute sagen. Wir dürfen zu ihm kommen von ganzem Herzen. Wir wollen frei sein und unser Herzen immer wieder neu reinigen und uns Zeit nehmen fürs Gebet. Und wer sich schon einmal vorgenommen hat, eine Stunde zu beten oder eine halbe, der weiß, wie viele Gedanken einen dann durch den Kopf schießen, das oder das müsste noch gemacht werden. Konzentrieren wir uns doch wirklich darauf, in dieser Zeit mit Gott Gemeinschaft zu haben und Gott zu loben und Gott zu preisen, aber auch Gott zu danken, dass er mir immer wieder neu Gnade schenkt, dass er mir Barmherzigkeit gibt, dass er mir entgegenkommt, dass er Milde zeigt, aber auch seine Gutmütigkeit uns immer wieder neu zeigt. Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Und so wollen auch wir heute Morgen zu ihm kommen, vor ihm treten mit unseren Anliegen, mit unseren Gebeten. Aber wir wollen uns immer wieder neu reinigen, denn der Teufel möchte nur, dass wir abfallen und andere Wege gehen auf dieser Welt. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass deine Güte und deine Barmherzigkeit, dass du uns nicht verwirfst, sondern dass wir immer wieder neu erleben dürfen, du bist größer und du kannst es schenken, dass du uns, aber auch der Gemeinde immer wieder neu hilfst, aber auch dem Volk und auch dem deutschen Volk zeigst, dass sie ablassen sollen von ihren Sünden, dass sie mehr und sich Gedanken machen sollen über dein Wort. Herr, wir danken dir, dass wir Gottesdienst hier feiern dürfen und dass wir zusammengekommen sind. Dafür möchte ich Lob preisen und danken und segne du dein Wort, was wir heute noch hören werden und auch die Lieder, die wir singen. Amen.
Du bist Herr, du bist immer noch viel mehr, als wir je verstehen, ja. Du bist nahe, ganz nah, jeder Segen kommt von dir. Du beschenkst uns täglich hier mit dem, was die Erde trug, mit dem Brot, mit dem Brot. Du bist heilig, du bist herrlich, du bist nahe. Alle Welten loben dich, Hosianna, 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 unserem Gott. Du bist heilig, du bist Herr, du bist immer noch viel mehr, als wir je verstehen, ja. Du bist nahe, ganz nah, jeder Segen kommt von dir. Du beschenkst uns täglich hier mit dem, was die Erde trug, mit dem Brot, mit dem Krug. Du bist heilig, du bist herrlich, du bist nahe, alle Welten loben dich, Hosianna, 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 unserem Gott.
Die Schriftlesung steht heute in Johannes 14, die Verse 16 bis 25. Und ich werde dem Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird euch in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meines Vaters bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht der Sikirer, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe es euch doch gesagt, solange ich bei euch bin. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Amen.
Heiliger Geist, komm wirke unter uns in Freiheit und in Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Heiliger Geist, komm wirke unter uns in Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Heiliger Geist, komm wirke unter uns, mit Freiheit und mit Wach, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns.
Ja, ihr Lieben, letzte Woche hatte ich ja ein bisschen drüber gesprochen, über den Ruach Elohim, über den Geist, über den Atem, über den Wind Gottes im Alten Testament. Gott offenbart sich als der einzige Wahre, als der Ich Bin, der Herr. Aber mit der Perspektive auf mehr. Wir haben die Verheißung auf den Gesalbten, auf den Messias. Und der kommt ja dann auch in Jesus, in dem Gott Mensch wird. Und wir haben auch die Verheißung eines Ruach, der ausgegossen wird über alles Fleisch. An Weihnachten nun offenbart sich Gott als der Sohn, dann als der Erlöser, als der Herr und Heiland. Wir haben gerade den Text aus Johannes 14 gehört. Dort wird uns ein Tröster verheißen. Genau hingehört ein anderer Tröster. Wer ist der Erste? Der Erste ist Jesus Christus. Aber interessant ist, dass der andere, der Heilige Geist, erst kommen kann, wenn Jesus gegangen ist. In dem Text ist einiges enthalten. als der Heilige Geist kommt, wenn Jesus gegangen ist. Und später verstärkt es Jesus nochmal in Kapitel 16, er kann sogar erst kommen, wenn ich weg bin. Anders geht es gar nicht. Und das macht schon deutlich, dass der Heilige Geist mehr ist als eine diffuse, als eine Macht. Und es zeigt auch, dass der Heilige Geist was anderes ist als der Vater und als der Sohn. Er ist eigenständig. Und er ist der, so sagt uns der Text auch, der in Ewigkeit bei uns bleibt. Also bis ans Ende, so deute ich in diesem Fall Ewigkeit, bis Jesus wiederkommt, bis diese Welt gerichtet wird. Er ist zwar ausgegossen auf diese Welt, aber empfangen, wirklich empfangen und Wohnung nehmen in ihm, ist nur möglich für denjenigen, der glaubt. Und durch den Geist, dann nimmt der Vater und der Sohn Wohnung in uns. Es ist zwar der Heilige Geist, der in uns wohnt, aber mit ihm auch der Vater und der Sohn. Leute, das ist lästig mit meinen Zetteln hier. Ja, nee, muss irgendwie gehen. Also, aber die Frage ist nun, wer ist denn nun dieser Parakletos, dieser Heilige Geist? Was verstehen wir darunter? Diese Frage ist so alt wie die Kirche insgesamt. Und auch viele Christen heute, ja, mit Gott kann man was anfangen. Mit Jesus, klar. Aber Heiliger Geist, darunter können sich viele überhaupt nichts vorstellen. Nochmal, insgesamt müssen wir ja sehen, Gott ist Geist. Also ein geistliches Wesen, für uns heilig, unnahbar und unantastbar. Irritierend in unserem Sprachgebrauch ist eben auch dieses Wort Geist. Weil was verstehen wir unter Geist? Wie wird es bei uns gebraucht im allgemeinen Sprachgebrauch? Das ganz Primitive natürlich, huhu, Gespenst. Aber Geist ist ja eben auch der Verstand, unser Bewusstsein im Umgangssprachlichen. Ich bin geistreich, ich bin witzig. Oder wir reden auch vom Zeitgeist. Und manche, die reden auch vom Weingeist. Pneuma im Griechischen bedeutet genauso wie im Alten Testament Atem, Hauch, Wind und eben auch Geist. In vielen Kirchen ist der Heilige Geist kaum ein Thema, eher unterbelichtet. Bei anderen ist es ein Riesenthema. Beides ist nicht so gut. Da der Heilige Geist eine Person Gottes ist und der Heilige Geist Gott ist, sollten wir über ihn genauso Bescheid wissen wie über den Vater und den Sohn. Aber jetzt wirklich der Reihe nach. Zum einen, der Heilige Geist ist Gott. Ein paar Anklänge hatten wir schon. Allein schon, dass Gott ihn sendet, ist ein Indiz, aber auch darin, dass Vater und Sohn durch den Geist in uns wohnen. Ein deutlicher Hinweis, dass der Heilige Geist Gott ist, wo wir richtig mit der Nase drauf gestoßen werden, ist in der Geschichte der ersten Gemeinde. Die Gemeinde hat gelebt und hat in der Erwartung, der Jesus, der kommt demnächst gleich wieder um die Ecke, also kommt aus dem Himmel zurück. Und dann hat jeder, der zur Gemeinde gekommen ist, hat sein alles, was er hatte, verkauft, hat es in die Gemeindekasse gegeben und hat gesagt, verteilt. Und so auch der Hananias und die Sapphira, die haben ihre Äcker, ihre Güter verkauft und sind zum Petrus gegangen und haben gesagt, hier ist der Erlös. Haben aber was für sich zurückbehalten. Und dann sagt Petrus zu dem Hananias, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern du hast Gott belogen. Also hier wird der Heilige Geist komplett mit Gott gleichgesetzt. Das ist hier völlig austauschbar und es ist auch völlig gleichgültig, dann auch, ob ich gegen Gott oder den Heiligen Geist sündige, weil der Heilige Geist Gott ist. Ein weiteres Zeichen ist, finden wir zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Uns hat Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. So weiß auch niemand, was in Gott ist, und allein der Geist Gottes. Ja, Gott erforscht uns. Ja, Psalm 139. Erkenne mich, Gott, und erforsche mein Herz. So erforscht der Geist uns, und ebenso erforscht der Geist die Tiefen der Gedanken Gottes, und er offenbart sie uns zuallererst in seinem Heilsplan. Und ein drittes noch zum Thema Gottheit: Der Heilige Geist ist ewig. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat Jesus selbst für uns als ein fehlerloses Opfer dargebracht, heißt es im Hebräerbrief. Also der Geist Gottes ist ewig. Ewigkeit ist ja auch so überhaupt nicht greifbar für uns. Wann fängt Ewigkeit an und wann hört Ewigkeit auf? Ja, das, so denken wir, weil wir nur alles mit Anfang und Ende kennen. Aber der Heilige Geist war schon immer da, so wie Gott immer da war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, vom Anfang bis zum Ende, alle Zeit. Wie gesagt, das ist, Ewigkeit ist so ein Begriff, den kriege ich immer nicht so ganz auf die Reihe. Was da, ich kann eben nur diese, wie alt bin ich jetzt, Frau? 53, gell? Ich weiß es immer. 53, ich kann 53 Jahre denken, und ich kann vielleicht noch 30 Jahre in die Zukunft denken, und dann hört es bei mir auf. Und noch ein viertes: Der Heilige Geist erschafft Leben. Ja. Leben erschaffen kann nur Gott. Und im Neuen Testament erschafft er Leben in der Maria. Ja, das Kind bei Maria, bekennen wir, ist ja nicht von einem Mann gezeugt, sondern es ist von Gott in sie hineingelegt. Und da steht bei Lukas der Heilige Geist als derjenige, der das getan hat. Es ist dieselbe schöpferische Kraft in ihm, die das Leben am Anfang der Welt geschaffen hat. Und da wir bekennen, dass der Heilige Geist ewig ist, war er natürlich auch bei der Schöpfung mit dabei. Und dann ein zweites, wo viele drüber stolpern: Der Heilige Geist ist Person. Eben nicht einfach Kraft oder Macht Gottes, wie wir es woanders hören. Nein, er ist Person. Er ist der Tröster, von Gott geschickt zu den Jüngern und zu uns. Bei Johannes wird es sprachlich ganz, ganz deutlich. Das habe ich mir angelesen, mein Griechisch kann da nicht mithalten. Aber James Packer schreibt zum Beispiel: Normalerweise ist Geist Neutrum. Das im Griechischen, das ist Es. Und Johannes benutzt hier ganz bewusst, dort wo Es stehen würde, Er. Er nimmt ein Personalpronomen, damit es deutlich wird: Heiliger Geist ist Person. Das ist nicht irgendwas Komisches, sondern der Heilige Geist ist, ich sag's mal so, die dritte Person Gottes, ja, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das möchte Johannes klarstellen. Und weiter ist der Heilige Geist, tut alles Dinge, die eine Person ausmachen. Er hört, er spricht, er gibt Zeugnis, er überzeugt. Er leitet und er führt uns, er unterrichtet uns, er befiehlt, untersagt, weist uns zurecht, gewährt Hilfe und setzt sich sogar vor Gott für uns ein. Und noch was Besonderes: Man kann ihn belügen und betrügen. Ja, wenn man die Konsequenzen trägt, ist klar, aber man kann den Heiligen Geist belügen und betrügen. Alles diese Dinge sind Aussagen, die nur auf eine Person zutreffen. Der Heilige Geist ist also ganz Gott und hat die Eigenschaften und die Taten einer Person. Und jetzt schauen wir mal drauf, ja, was tut er denn? Ich habe gerade schon eine ganze Reihe aufgezählt. Zum einen, er wirkt an uns Menschen, unser ganzes Leben ist geprägt von ihm. Unser ganzes Leben als Christ. Und da steht am Anfang, steht, die einen sagen Bekehrung, die anderen sagen Wiedergeburt. Nach all diesem, also wenn das Volk Israel zurückgeführt ist in sein Land und noch vieles andere geschehen ist, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Pfingsten, Sonntag in 2 Wochen, feiern wir das Fest, wo das passiert. Und erst dadurch wird es überhaupt möglich, dass jemand zum Glauben an Jesus findet. Für Menschen, die nicht glauben, eventuell eine hirnrissige Geschichte, aber der Geist selbst erschließt den Glauben und den Zugang zu Gott. Er ermöglicht, dass wir Gott erkennen, bekennen und glauben können. Als der Nikodemus dem Jesus begegnet, dann fragt er mal, ja, wie soll denn das gehen mit der Wiedergeburt? Ja, wollt ihr mich wieder zurückstopfen in den Mutterleib und dann werde ich neu geboren? Weil er keine Vorstellung hat, wie das sein kann. Und Jesus sagt zu ihm, wer aus Wasser und durch den Geist Gottes neu geboren wird, der kann in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Aber durch den Geist Gottes können wir geboren werden zu neuem, zu ewigem Leben. Jesus schenkt uns den Heiligen Geist und er bewirkt den Glauben an Tod und Auferstehung. Unser alter Freund Martin Luther drückt es im Katechismus, glaube ich, habe ich es raus, wunderbar aus. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und dann fängt Christsein an. Christsein heißt ja Leben aus dem Geist heraus, aus dem Geist, der in mir Wohnung nimmt. Er ist unser Beistand, unser tröstender Ratgeber. Und dann wohnt er in uns. Und er fängt an und möchte anfangen, uns zu verändern. Paulus drückt es mal so aus, ihr seid nun nicht mehr eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt nun euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Oder habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Er wohnt in uns und mehr noch, er möchte uns ausfüllen, bis in jede Ecke unseres Seins, unseres Wesens, dass wir, ja, Jesus, dass wir Gott, dem, was Gott möchte, ähnlicher werden. Wo gibt's sowas? Normale Religiosität bedeutet doch eigentlich, ich muss was tun, ich muss was leisten, um Gott zu gefallen. In der Hoffnung, dass er sich mir irgendwann, wenn ich genug geleistet und getan habe, gnädig erweist. Das war auch der große Irrtum, zum Beispiel zu Martin Luthers Zeiten. Der Irrtum von Religion allgemein. Ja, ich muss Gott gefallen, ich muss was tun. Aber überleg mal, wie soll denn das gehen? Ja, wie oft musst du dich waschen, um so sauber zu sein, um vor Gott bestehen zu können? Um, wie es dann heißt, an anderer Stelle ein weißes Gewand zu haben. Und was haben Menschen, zum Beispiel zu Luthers Zeit, alles getan, um einen gnädigen Gott zu finden? Ja, sich geschlagen, gegeißelt und vieles, vieles mehr. Was tun Menschen heute noch? Auch Christen. Aber wiedergeboren im Sinne des Neuen Testaments bedeutet, dass Gott bei uns einzieht durch den Heiligen Geist und ab da in uns wohnt, in unseren Herzen, richtig in uns drin. So wie wir es letzte Woche auch schon die Ankündigung gehört haben in Jeremia 31, ich werde ihnen mein Gesetz ins Herz schreiben und sie von innen heraus verändern. Und da geht es dann eben weiter, dass der Heilige Geist anfängt, uns zu lehren. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, hat Friedhelm gerade vorgelesen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und damit möchte er uns verändern. Da geht es nicht um die absoluten theologischen Wahrheiten und Weisheiten. Da geht es auch nicht darum, ob man es abendmals jetzt mit links oder rechts drehendem Wasser feiert. Oder sonst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Grundwahrheiten, um die Wahrheiten, die uns anfangen zu verändern. Dass in uns wächst die Liebe, die Freude, Friede, Geduld, Ja, Güte, wie der Friedhelm vorher in der Einführung gesagt hat, die Treue, die Sanftmut, Keuschheit. Und der Geist, der möchte uns verändert, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und als letztes noch, was ich immer wieder unheimlich tröstlich finde, der Geist vertritt uns vor Gott. Desgleichen hilft er unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Ich finde es was unheimlich Tröstliches, gerade wenn es mal durch ein dunkles Tal geht, wenn es mal nicht so läuft. Aber auch sonst, wenn mir Worte fehlen, und die fehlen mir oft ganz doll, der Heilige Geist, der in mir wohnt, betet oder redet mit dem Heiligen Geist und mit dem Geist Gottes im Himmel. Das alles sind Dinge, die tut er in uns, durch uns, in uns und mit uns. Es gibt dann noch besondere Gaben, wie wir dann lesen, das ist aber ein eigenes Thema dann. Ich möchte nur zum Schluss auf eins hinweisen. Im Zentrum der Aufgabe des Heiligen Geistes steht was ganz, ganz Wesentliches. Und das sollte bei jeder Diskussion, wenn es um Heiligen Geist, um Geistesgaben, um alles Mögliche geht, immer berücksichtigt werden. Der Heilige Geist stellt sich nie selbst in den Mittelpunkt, sondern die Aufgabe des Geistes ist es, auf Jesus hinzuweisen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist der Kern von allem, was der Heilige Geist tut. Er ist quasi so ein Scheinwerfer, der mir über die Schulter strahlt, und der Lichtstrahl, der zeigt dahin, der zeigt auf Jesus. Das war zum Beispiel ein Problem, das die Korinther hatten, dass die Gaben, die ja, was ja faszinierend ist, wenn du plötzlich merkst, ich habe die Gabe, immer mal wieder Kranke zu heilen. Ja, das fasziniert. Und andere Dinge. Dass die Gaben übergroß geworden sind und quasi zum Selbstzweck. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Weil, wie gesagt, es ist eine unheimliche Faszination dabei. Aber es ist auch typisch der Ansatz zum Beispiel für Sektierertum. Eine Sekte, ganz klassisch, hebt einen Aspekt extrem hervor und baut darum eine ganz eigene Lehre aus, und alles andere rutscht nach hinten. Aber im Zentrum christlicher Verkündigung steht immer die Person und das Werk Jesu. Und das Wesen des Heiligen Geistes ist es, uns immer wieder darauf hinzuweisen und zu fokussieren. Deswegen ist dieser ganze Abschnitt Johannes 14 bis 16 so ein wichtiger Text, wenn es um die Frage vom Heiligen Geist geht. Der Heilige Geist also wohnt in uns und möchte aus dieser Position heraus uns Tröster, Begleiter, aber auch Ermahner und Veränderer sein. Soweit für heute. Amen.
Erhoben für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert. Deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der immer regiert, deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron.
Wir wollen beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass du uns durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder neu Erkenntnis schenkst in deinem Wort, der uns tröstet, wenn wir traurig sind. Wenn liebe Menschen von uns gegangen sind, so willst du uns nahestehen, uns trösten und Kraft schenken. Du willst uns aber auch in die Tiefe führen, damit wir weiter an deinem Wort dazulernen und ja, dass du uns immer wieder auch da reich beschenkst und segnest, aber auch, dass wir die Freundlichkeit haben mit anderen Menschen, die wir kennen, Geschwister in nah und fern, aber auch mit den Menschen, die wir nicht kennen, die du uns in den Weg stellst, dass wir ein gutes Wort mit ihnen reden, sie vielleicht dann aufbauen können. Herr, und du kennst all die Dinge, die uns irgendwo auch noch am Herzen liegen. Du kannst es führen, lenken und leiten. Danke, Herr, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns den Tröster, den Heiligen Geist geschenkt hast. Hab dafür herzlich Lob, Preis und Dank sei dir. Amen.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an.
möchte noch bitten, dass Sie aufstehen zum Gebet. Wer kann? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Vor deiner Herrlichkeit, deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünden gut, doch du machst mich rein durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, Majestät, ich bin wie deine Gnade mich fand, leer und dann noch Majestät, Majestät, ich bin wie deine Gnade mich fand, leer und dennoch lieb ich in deiner Hand. Hier bin ich, demütig wirst du mich lieb, vergeben kann ich, weil du vergibst. Weiß nur, dich verlangt nach mir, geheiligt durch das Feuer in dir. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, Majestät, verändert bin ich für alle Zeit, in der Nähe deiner Herrlichkeit. Majestät, Majestät, verändert bin ich für alle Zeit, in der Nähe deiner Herrlichkeit. Majestät.
Amen. Ja, ihr Lieben, zwei Dinge noch. Das eine ist, wir können solche Aktionen wie heute immer nur spontan am Vormittag entscheiden. Wir können es nicht planen. Es ist einfach so, wenn ich sage, wir machen draußen von vornherein, uns melden sich 30 Leute an, wir können es dann nicht, dann haben wir ein Problem. Deswegen müssen wir immer planen, im Moment zwei Gottesdienste und dann spontan sage, okay, wir machen es anders. Ja, nur so ist im Moment, glaube ich, machbar. Nächste Woche wäre es für mich hilfreich, wenn ihr euch ein bisschen frühzeitig anmeldet. Ich bin von Donnerstag bis Sonntag weg. Ich werde das Telefon umschalten auf mein Handy. Internet habe ich auch, aber ich sitze jetzt nicht im Büro und gucke ständig drauf. Einfach von der Koordination wäre das für mich hilfreich, dass ich es rechtzeitig dann eben weiter sagen kann, wie es ist. Nächste Woche kommt Johannes Ott, wahrscheinlich seine letzte Predigt bei uns, bevor er uns dann im Sommer verlässt. Und dazu dann herzliche Einladung. Jo. Das noch dazu. Und jetzt würde ich euch bitten, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.